Du hörst eine Predigt der EFG Miltenberg.
Wenn wir auf Gott vertrauen, so wie wir gerade gesungen haben, dann sind wir wirklich frei. Dann können wir wirklich frei sein. Und Andi,
ja,
hat sich für heute extra frei genommen,
genau,
um uns heute die Predigt zu bringen. Andi, ich danke dir,
ja,
dass du das gemacht hast.
Gerne,
dass
natürlich.
Dass du dir Zeit genommen hast für uns.
Klar.
Und wir freuen uns drauf.
Vielen ich freue mich auch, jetzt endlich predigen zu können zu euch. Schön, dass ihr alle da seid. Warum guckt ihr mich so komisch an? Hallo? Seht ihr mich? Wo bin ich? Zeig mal auf mich. Tatsächlich, ihr wisst wirklich nicht, wo ich bin. Ich glaube, ich habe frei genommen, hä? Heute. Bin gar nicht da. Doch, natürlich bin ich da. Zeig jetzt mal auf mich, wo bin ich? Und jetzt? Wisst ihr, dass das gar nicht stimmt? Wieso stimmt es nicht? Die ganze Welt nämlich ist in dir. Deine Augen, deine Ohren, deine Nase, dein Mund beim Schmecken nimmt die Umwelt wahr oder auch dein Tasten. Und die ganze Umwelt, alles, was du erfühlst, was du siehst und was du ertastest, spielt in dir ab. Da oben, in deinem Kopf. Denn das Licht fällt in deine Augen rein, der Duft geht in deine Nase, der Sound geht in dein Ohr und dein Gehirn setzt es dann zu einem ganzen Bild zusammen. Deswegen kann man eigentlich sagen, die ganze Welt, die ist nicht um dich rum, sondern deine Welt, wie du sie wahrnimmst, die ist in dir drinnen. Also jetzt zeig nochmal, wo bin ich? Ja, genau, ich bin da oben bei dir in der Birne. Darum ist es so gefährlich, auf komische Sachen zu hören. Ne? Wenn man komische Sachen im Fernsehen anguckt, komische Sachen im Radio hört, das macht in dir etwas, ein Bild. Du erlaubst, wenn jemand zu dir redet, erlaubst du ihm, deine Gedanken zu formen und zu prägen. Denn alles, was ich sage, spielt allein in deinem Kopf ab. Ich rede gerade in dir drin. Und das ist krass, oder? So, jetzt rede ich mal zu deinem Nachbarn, zu deiner Nachbarin und sag ihm, hallo, du bist in meinem Kopf. Begrüßt euch mal. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, sagt mal hallo, das ist gut. Es stimmt tatsächlich, dein Körper ist eigentlich voller Sensoren und Fühler, um die Welt zu ertasten und zu fühlen. Und du in dir drin entsteht eine eigene, ganz eigene Realität. Und die Wahrnehmung, wie du das wahrnimmst, das ist nur bei dir da oben drin. Hast du das gewusst? Muss man sich manchmal so bewusst machen. Ne? Da gibt es so Leute, die sagen, wir leben sowieso in einer Matrix. Das ist alles so ein großer Computerprogramm. Aber tatsächlich ist es ein bisschen so. In dir drin ist eine eigene Realität. Natürlich leben wir in einer realen Welt. Das merkt man. Ja? Wenn die Ehefrau rumzickt, dann bist du in der Realität gelandet. Ja? Wenn irgendwo ein Problem aufploppt, heute Morgen hatten wir hinten an der Technik ein paar Probleme, es hat nicht so funktioniert, wie es sollte. Oh, da bist du dann auf dem Boden der Realität angekommen, aber trotzdem spielt das alles nur in deinem Kopf. Da gibt es aber auch so einen kleinen Wächter in dir, das ist wie so ein kleiner Wächter, der die ganze Welt wahrnimmt und betrachtet und deutet. Und sagt, so ist es, das ist für mich real. Und wie dieser kleine Wächter in dir drin ist, dieses kleine Kontrollorgan oder wie auch immer du das nennen willst, dieser kleine Wächter entscheidet, wie du die Welt wahrnimmst, wie du drauf bist, ob die Welt eher positiv ist oder eher negativ. Ob du in die Welt guckst und sagst, boah, die ist so schlecht, was da gerade alles auf der Welt abgeht, es ist ja nicht zu ertragen und es wird immer schlimmer. Und mit dieser Blick hast du so eine Zukunftsprognose für die Welt. Oh, es wird alles schlecht. Du hast so eine Zukunftsprognose vielleicht sogar für dein eigenes Leben. Oh, es wird für mich auch in der Zukunft schwerer werden. Und wenn dein Wächter aber alles so ein bisschen positiv sieht, hey, alles wird gut, wow, keine Probleme, die Zukunft sieht rosig aus. Okay, ist auch ein bisschen Utopie. Aber wie ist dein Wächter in dir drin geprägt? Welche Atmosphäre nimmst du innerlich wahr? Und die kann sich gigantisch unterscheiden von dem oder von der, der gerade neben dir sitzt. In dir bildet sich eine eigene Realität. Und letztendlich entscheidest du und dieser kleine Mann in dir oder dieses kleine Männchen oder Frauchen in dir, ob die Welt Mist ist oder ob sie Gold ist. Dieser kleine Wächter in dir entscheidet, wie du die Welt siehst und in welcher Welt du lebst. Jesus lädt dich ein, in seine Welt zu kommen, in seine Realität zu kommen. Er sagt quasi, enter in my world, komm in meine Welt. Komm und nimm die Welt neu wahr. Und wenn wir Jesus ein bisschen kennen, der ist echt krass drauf gewesen und ist auch immer noch krass drauf, denn er lebt auch heute hier in unserer Mitte. Durch seinen Geist ist er hier. Und er hat einen Blick für die Schönheit dieser Welt, denn wenn er diesen Blick nicht gehabt hätte, wäre er nicht bereit gewesen, an dieses Kreuz zu gehen für diese Welt. Er hat was in dieser Welt gesehen, in dir und in mir und in uns Menschen. Etwas gesehen, das wert war, so eine krasse Sache auf sich zu nehmen. Er hat diese Schönheit, diesen Wert erkannt. Wenn du in seine Welt reinkommst, fängst du an, die Welt mit seinen Augen zu sehen. Sie wertzuschätzen. Zu sagen, wow, das ist ja richtig krass, das ist ja richtig gut, was hier abläuft. Du beginnst, die Welt aus einer anderen Perspektive zu sehen, nicht was der Feind, der böse Teufel so alles treibt auf der Welt. So einen Blick kann man auch haben. Und es gibt viele Christen, die tatsächlich so einen Blick haben. Die sehen eigentlich nur das Negative. Sie sehen, was der Feind in dieser Welt alles tut und macht und kaputt macht und zerstört. Und dann gibt es Menschen, die einen neuen Blick bekommen und anfangen zu sehen, was Gottes große Taten sind, was er Großes tut. Und diese Veränderung in uns, die brauchen wir und die müssen wir auch zulassen. Es gibt auch so einen Wächter, der vielleicht ganz ängstlich ist und Angst hat. Es gibt so einen verzogenen, verpeilten Wächter, würde ich sagen, einen ramponierten Wächter in dir, der die Welt ziemlich verdreht wahrnimmt. Der voller Schuld ist, der verletzt ist, voller Unvergebenheit. Der quasi in dir eine falsche, verdrehte Realität erscheinen lässt. Ein bedrückter Wächter in dir sieht alles bedrückend und wird alles schwer und bedrückt wahrnehmen. Ein befreiter Wächter in dir, der sieht alles aus der Perspektive der Freiheit. Darum möchte Gott unsere verschrobene Realität grad richten, indem wir unseren Fokus nicht auf unsinnige Dinge richten, sondern auf die Dinge, die gut tun. Da gibt's die Stimme Gottes, die redet. Und wenn du verdreht bist und wenn dein Wächter verdreht ist, wirst du sogar die Stimme Gottes vielleicht hören, aber auch verdreht deuten. Darum ist es wichtig, wie sieht dein Inneres, was ist dieser Wächter eigentlich? Du kannst es sagen, es ist dein Sinn, wie die Bibel es nennt, oder dein Herz. Und du erlebst sogar die Pläne Gottes verschroben wahr, wenn dein Inneres verschroben ist. Frei sein heißt, einen neuen Sinn bekommen, die Welt überhaupt lieben zu können, mit ihren Fehlern und Herausforderungen, die tatsächlich ja da sind, oder die Welt wieder lieben zu können, wenn du in so eine verdrehte Form reingekommen bist. Und es holt uns so schnell ein, dieser Alltag auf der Arbeit oder sonst wo. Und es wird so schwer und die Welt wird so schwer und die Freude ist weg. Die Freude wird dir geklaut. Dann brauchst du eine Veränderung. Dann brauchst du einen neuen Sinn, um die Welt so zu sehen, wie Gott sie sieht. Damit du die Welt wieder lieben kannst, die Menschen wieder lieben kannst. Da gibt es eine tolle Bibelstelle in Römer 12, Vers 2. Da steht, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. In der Hoffnung für alle steht es ein bisschen einfacher. Und das finde ich ganz cool, da steht, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Finde ich stark. Nicht gleichförmig dieser Welt zu sein, nicht den Maßstäben dieser Welt entsprechen heißt, nicht die Realität wahrzunehmen, wie der Otto-Normal-Mensch, der Gott nicht kennt, die Welt wahrnimmt. Es gibt Menschen, die sagen, hey, es gibt keine Wunder, das mit dem Glauben, das ist alles so antiquiertes Zeugs. Lass dich da bloß nicht drauf ein, denn die Welt, die musst du realistisch sehen. Und eigentlich sagst du, hey, eigentlich spielt die ganze Welt nur in deinem Kopf ab. Und es kann sein, dass du Dinge nicht wahrnimmst, dass du irgendwo verschroben bist. Aber Gott kann man wahrnehmen in dir drin. Gott ist Liebe, er ist Power und durch seinen Geist erlebbar. Und er offenbart sich uns Menschen sehr, sehr gerne. Er möchte sich auch dir ganz persönlich offenbaren und zeigen. Und du kannst ihn erleben, denn er lebt, er ist auferstanden. Sei realistisch. Es ist ganz realistisch, Gott kennenzulernen. Es ist eine andere Perspektive. Es ist nicht gleichförmig dieser Welt. Es ist auch nicht den Maßstäben dieser Welt. Und wenn ich die Maßstäbe dieser Welt anschaue, dann muss ich bloß in die Medien reingucken. Was sehen wir denn da? Angst mache, wenn wir da gucken, was da gerade abgeht, Nordkorea und diese Spannung. Oh, wir stehen kurz vor einem Atomkrieg. Oh, wie schlimm ist es? Das ist ja gefährlich. Man hat Angst, Angst vor der Zukunft und es ist Angstmache. Vor ein paar Jahren war es Ebola, warum ging, da war eine Angststimmung da. Was ist, die Armen in Afrika und was ist, wenn es uns erreicht? Ja. Oder Angst vor der Islamisierung. Eine sehr pessimistische Weltsicht. Das ist, ich würde sagen, Maßstäbe der Welt. Angst. Angst ist kein guter Ratgeber. Angst ist auch ein Wahrnehmungsfehler deiner Welt. Gott will dir, das heißt jetzt, sondern lasst euch von Gott verändern. Also nicht aus uns selbst heraus, sondern lasst dir von Gott eine neue Wahrnehmung, einen neuen Sinn für die Welt, für die Menschen um dich herum schenken. Werdet verwandelt. Das ist ein Prozess. Das geht nicht von jetzt auf nachher, wie so Knopfdruck. Jetzt ist alles gut. Sondern es ist ein Prozess, wozu es eine Entscheidung braucht. Wenn ich sage, okay, ich entscheide mich, etwas anzufangen mit Jesus, damit es in Funktion kommt. Sonst bräuchte es diesen Appell nicht. Ne? Lasst euch, wenn das alles automatisch passiert, auch als Christ, wenn es alles automatisch passiert und ich als Christ automatisch eine veränderte Sicht bekomme. Nein, es ist eine Entscheidung, die ich auch als Christ, als derjenige, wo Gott kennt, immer wieder neu treffen muss. Ja, ich will mich verwandeln lassen, sonst wird dieser Appell, der an Christen gerichtet ist, überhaupt nichts taugen. Es bedeutet ein verändertes, kleines Wächterlein in dir. Nur dann, wenn dieses kleine Wächterlein richtig eingestellt ist, der Fokus richtig eingestellt ist, diese neue Sicht, diese veränderte Sicht, die nur von Gott kommen kann, wenn die eingestellt ist, dann können wir prüfen, dann können wir beurteilen und erfassen, was der Wille Gottes ist. Was Gottes Wege für dein eigenes Leben, für uns als Kirche sind. Wo Gottes Wirken herrscht in der verdrehten Welt. Wo Gottes Handeln ist. Und auf was, wie sollen wir es prüfen? Oder was ist Gottes, wir sehen, das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Das Gute, dass Gott wirklich wirkt und er wirkt. Und er wirkt. Er wirkt gute und vollkommene Dinge hier auf dieser Welt. Wenn du weit davon entfernt bist, Gottes großartige Güte zu sehen, dann stimmt was mit deinem Sinn nicht. Darum spreche ich heute über dieses Thema frei. In Titus 3, 4 bis 5, da steht, als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Rettergottes erschien, und die erschien nicht nur damals, vor 2000 Jahren, sondern sie ist immer noch da, rettete er uns nicht aus Werken, denen Gerechtigkeit vollbracht wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. Was macht Gott? Er erneuert dich durch was? Durch sich selbst, durch seinen Heiligen Geist. Darum ist es wichtig, eine Beziehung mit diesem lebendigen Gott zu haben, damit sein Heiliger Geist dich immer wieder erneuert, ausrichtet, dieses kleine Deuterlein in dir drin neu fokussiert, dass du die Güte und die Menschenliebe unseres Rettergottes erlebst, immer wieder neu. Ein Herz, das frei ist, kann frei sehen. Es gibt ein interessantes Zitat von Nelson Mandela. Der war lange Zeit im Gefängnis. Vielleicht kennt der eine oder andere seine Biografie. Und er hat echt Mist erlebt. Und er hat gesagt, als ich aus der Zelle durch die Tür in Richtung Freiheit ging, wusste ich, dass ich meine Verbitterung und meinen Hass zurücklassen musste. Oder ich würde mein Leben lang gefangen bleiben. Verbitterung und Hass zurücklassen. Die Belastung zurücklassen. Schuld und Sünde zurücklassen. Unvergebenheit zurücklassen. Diese Dinge, das sind Ballast in deinem Leben. Ballast in unserem Leben. Es ist wie ein Rucksack voll mit Ballast, mit Unvergebenheit, mit Dingen, die dich schwer machen und den trägst du die ganze Zeit mit dir rum, aber das sind keine Steine, das sind Kadaver und die faulen und die stinken und die machen dein ganzes Leben zu einer Müllhalde, die du mit dir rumträgst. Da gibt's die Story aus der Bibel, vielleicht kennt ihr, die ich erzähle, sind ein bisschen abgewandelt. Eine Frau soll gesteinigt werden. Jesus tritt vor die Menge und sagt, wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Plötzlich kommt ein riesiger Stein geflogen und trifft die Frau voll am Kopf. Sie kippt sofort um und ist tot. Jesus dreht sich um und meint, Mutter, manchmal finde ich das mit deiner Sündlosigkeit echt voll blöd. Okay, es war ein kleiner Seitenhieb gegen das Katholische, was wir letzte Woche erlebt haben. Maria Himmelfahrt, Maria als ohne Sünde. Hey, aber in Tatsache ist es, niemand konnte einen Stein werfen, als Jesus das gesagt hat. Warum? Weil wir alle wissen, wir haben gesündigt. Und wenn wir Steine werfen, Steine mit uns rumtragen, dann wird unser Leben schwer. Wir sollen schon die Steine werfen, aber nicht auf die Person, sondern auf Jesus selbst. Der sagt, ich habe deine Sünde, deine Schuld am Kreuz getragen. Unsere Rucksäcke abladen bei ihm und die Sache ist kostenlos. Das nennt sich Gnade. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Und er ist sehr reich an Gnade. Sie reicht aus für die Schuld deines ganzen Lebens. Und sie hat dafür ausgereicht, denn deine ganze Sünde, deine ganzen Bockmist, deine ganze Schwere, alles, was du mit dir rumträgst, diese Kadaver, das, was stinkt oder was immer wieder neu anfängt zu stinken, was du dir neu auflegst, all das hat er schon längst ein für alle Mal am Kreuz getragen. Lad es ab. Werd wieder frei, damit deine Seele aufatmen kann. Bring diese Dinge immer wieder zu Jesus. Und hier heißt es, in ihm haben wir die Erlösungen durch sein Blut, oder? Die Erlösung. Es ist einmalig geschehen. Einmalig. Für alle, und es ist dann in Plural, Vergehungen. Für alles, was noch kommt in einem, es ist bereits bezahlt. Er hat bereits vergeben. Komm zu Jesus, lade es ab. Diese Gnade, die so unheimlich reich für dich da ist, die ist unverdient und kostenlos. Du musst nichts dafür tun. Wer will das? Willst du das? Ich will das. Und darum dieser Appell zur Erneuerung deines Sinnes, ein Appell, eine Entscheidung zu treffen, immer wieder neu für Jesus, immer wieder neu in diese Wahrheit Gottes hineintreten, in der Vergebung bleiben lernen. Denn so schnell, wenn du die Sachen abgeladen hast, kommt man wieder in so ein altes Muster rein, Dein neuer Sinn fängt wieder alt an zu denken, wieder gleichförmig zu werden. Oh, das ist doch so schlimm. Oder, oh nein. Und schon bist du wieder in dem alten Trichter. Raus da. Fang an, in diesem Bewusstsein zu leben, dass dir vergeben ist. Es bedeutet aber auch, deinen Nächsten loslassen. Diese bekannte Story aus Matthäus 18, 21 bis 35, da trat Petrus zu ihm und sprach: Herr, wie oft soll ich denn meinen Bruder, der gegen mich sündigt, vergeben? Bis 7-mal? Jesus spricht zu ihm: Ich sag dir, nicht bis 7-mal, sondern bis 70-mal 7-mal. Deswegen ist es mit dem Reich der Himmel wie mit einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Als er aber anfing abzurechnen, wurde einer zu ihm gebracht, der 10.000 Talente schuldete. Da er aber nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und die Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Der Knecht nun fiel nieder, bat ihn kniefällig und sprach: Herr, habe Geduld mit mir und ich will dir alles bezahlen. Der Herr jenes Knechtes aber wurde innerlich bewegt, gab ihn los und erließ ihm das Darlehen. Jener Knecht aber ging hinaus und fand einen seiner Mitknechte, der ihm 100 Denare schuldig war. Und er griff und würgte ihn und sprach: Bezahle, wenn du etwas schuldig bist. Sein Mitknecht nun fiel nieder und bat ihn und sprach: Habe Geduld mit mir und ich will dir bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er die Schuld bezahlt habe. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt und gingen und berichteten ihrem Herrn alles, was geschehen war. Da rief ihn sein Herr herbei und spricht zu ihm: Böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest nicht auch du dich deines Mitknechtes erbarmt haben, wie auch ich mich deiner erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und überlieferte ihn den Folterknechten, bis er alles bezahlt habe, was ihm schuldig war. Und Jesus sagt dann weiter: So wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht ein jeder seinem Bruder von Herzen vergebt. Ich finde das ein ganz krasses Wort von Jesus. Petrus kommt da einfach mit dieser Frage: Wie oft soll ich denn meinen Bruder vergeben, wenn er was verbockt hat? Ja? Irgendwann ist doch Schluss, oder? Irgendwann ist doch das Pensum erreicht. Ich bin schon so arg genervt von dem, so arg genervt, was mir angetan wurde, was mir schuldig geworden wurde. Es reicht doch, oder? Und Jesus sagt: Nö, 7-mal, 70-mal, was bedeutet das? Soll das jetzt bedeuten 490 Mal, denn das ist das, was dabei rauskommt, wenn du das mal nimmst. Nur 490 Mal, nein, Jesus meint damit eigentlich immer und immer wieder. Es meint sehr, sehr oft. Aber das kann doch Jesus nicht ernst meinen, oder? Das kann er doch nicht ernst meinen. Ich habe doch vielleicht Unrecht erlitten. Und jetzt soll der mir nichts mehr schulden. Vergeben heißt nicht verdrängen von irgendwas. Vergeben heißt auch nicht vergessen, wie manche vergeben und vergessen. Es bedeutet aber ein bewusstes Loslassen. So wie Jesus dir tatsächlich verspricht, wenn du dich auf ihn einlässt, weil er alles für dich bezahlt hat, loszulassen, dich nicht mehr anzuklagen. So sollen wir jetzt auch unser Nächsten, und egal, was für eine schlimme Sache der dir schuldet, ob er dir Liebe schuldet, deine Eltern dir Liebe schulden, ob dein Arbeitskollege dir Respekt schuldet, ob dein Partner in deiner Beziehung dir irgendetwas schuldig geworden ist, ob dein Angestellter dir irgendetwas schuldet, ob deine Kinder dir etwas schulden, ob der böse Onkel eine echte Wiedergutmachung schuldet. Loslassen? Ihn ganz loslassen? Den Mieter ganz loslassen, der die Wohnung verwüstet hinterlassen hat? Nicht mehr nachtragen? Oder auch rumprotzen? Hey, ich vergeb dir, und was ist mit dir? Ich vergeb dir immer und immer wieder. Immer wieder, und du? Ja. Ist es wirklich vergeben? Nein, vergeben ist wirklich loslassen. Bedeutet aber auch, sich vielleicht vor zerstörerischem Hass zu schützen. Vergeben heißt nicht, ich muss jetzt ständig unter dieser bedrückenden Atmosphäre sein. Es kann auch sein, ich lasse los und gehe halt vielleicht auch einen anderen Weg. Es kann auch mitunter ganz wichtig sein. Denn vergeben und versöhnen sind zwei verschiedene Paar Stiefel. Jesus möchte, dass du frei bist, dass deine Seele frei ist und dass den, der dir was schuldet, frei wird. Und als Jesus das sagt, 70 Mal, ich kann da richtig zugucken, wie die Jünger ihn angucken und wie ihnen das Schnitzel aus dem Gesicht fällt. Was? Und dann kommen so ein paar Christen, die kommen ja auf diesen Trick 17. Petrus fragt da ja, wenn mein Bruder gegen mich sündigt, also dann sollst du deinen Bruder 70 Mal fragen. Ah, gut, das gilt also für meine Schwester nicht. Ja? Also die Frauen haben dann mal wieder abgelost. Die können ruhig den Miesepeter da, ne, den brauche ich nicht vergeben. Nein, die Frauen waren da mit drinne. Und dann gibt's so andere, die sagen, okay, Bruder bezieht sich ja nur auf den Mitgläubigen. Ja? Mein Bruder, der auch irgendwie an Gott glaubt, dem kann ich vergeben. Aber allen anderen, meinem Chef, den Ungläubigen, dem doch nicht. Nein, das stimmt da auch nicht so ganz. Ja? Denn wenn hier Petrus von Bruder spricht, meint er eigentlich seinen Nächsten. Das wird ganz deutlich, zum Beispiel im Vater Unser. Vergebt einander, so wie ich euch vergeben habe. Aber was sagt er? Ich vergebe meinen Schuldigern und den allen Menschen. Da kommen wir gleich noch dazu. Es bezieht sich auf alle. Warum ist Jesus das mit dem Vergeben und den Nächsten loslassen so brutal ernst und so brutal wichtig? Weil er möchte, dass du frei wirst. Weil er möchte nicht nur dir deine Schuld vergeben, sondern er möchte, dass du in dieser Freiheit weiterleben kannst. Und diese Freiheit geht nur, wenn du hineintrittst in diesen Ring der Freiheit. Und genau wie er befreit, auch du anfängst, andere zu befreien. Behandle andere genauso, befreie sie von Schuld. Denn wenn du das nicht machst, bindest du dich wieder und du fällst wieder aus diesem ganzen positiven Kreislauf, den Gott für dich hat, raus. Epheser 4, Vers 32, seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Und jetzt gucke ich mir ganz schnell nochmal dieses Vater Unser an, was total wichtig ist, in Matthäus 6, 7 bis 15. Wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern wie von den Nationen, denn sie meinen, dass sie um ihres vielen Redens willen erhört werden. Seid ihnen nun nicht gleich, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Betet ihr nun so, unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns von dem Bösen. Denn wenn ihr den Menschen, oder schließt auch Frauen und Kinder und Leute, die mit Gott noch gar nichts am Hut haben, mit ein, das sind alles Menschen, oder? Oder? Seid ihr Frauen Menschen? Ja, natürlich. Ja. Wer was anderes behauptet, ist komisch. Ne? Wir haben alle die gleichen Rechte, besonders vor Gott. Euer himmlischer Vater wird euch vergeben. So wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Vergehung auch nicht vergeben. Darum, komm in diesen Kreislauf rein. Trete nicht aus ihm heraus, wenn du schon drin bist. Trete wieder ein. Es ist wie mit einem Gewässer. Ich vergleiche das. Ich habe da ein Bild aus dem Urlaub mitgebracht. Eine schöne große Welle. Wahnsinn. Das mit der Vergebung und der Gnade und der Freiheit ist genau wie so ein stürmisches Gewässer. Es ist ein Gewässer ohne Grund, wie so ein tiefes Meer, ein heilsames, tobendes Meer. Und Gott schubst dich in die Vergebung rein. Gott schubst dich ins Wasser rein. Und dich umgibt nur noch Vergebung. Die Wellen der Vergebung schwappen um dich rum, über dich drüber, tunken dich auch mal unter. Aber versuch nicht wieder, auf den Boden der Unvergebenheit zu kommen, auf das locktrockene Land zu treten und andere mit Sand zu beschmeißen. Sondern zieh sie, wenn, mit in dieses Meer der Vergebung rein. Ich habe vorhin erzählt von diesem kleinen Männchen in dir drin, das die Welt deutet und wahrnimmt. Und Jesus möchte dich befreien, eine neue Sicht geben. Er vergibt dir alle deine Schuld, all deinen Zorn, all deinen Belast. Das Einzige, was du tun kannst, ist empfangen, es annehmen. Hier zu stehen und zu sagen, ja Jesus, ich nehme deine Vergebung an. Komm mit deiner Kraft der Vergebung in mein Leben. Gib mir einen neuen Sinn. Und fang an zu vergeben. Vielleicht sind dir Menschen bewusst worden während dieser Predigt oder auch jetzt in diesem Augenblick. Menschen, die du loslassen solltest, die dir tatsächlich etwas schulden. Vielleicht ist es nur eine Kleinigkeit. Vielleicht ist es etwas, was die Person oder die Personen dir immer wieder schuldig werden. Vielleicht ist es etwas richtig Großes. Etwas, das man sich nicht mal traut auszusprechen. Lass los. Trete in dieses Meer der Vergebung ein. Herr Jesus, ich danke dir, dass du jetzt da bist und dass du heilst, dass du uns frei machst, dass du uns eine neue Perspektive schenkst für diese Welt, für unsere Umgebung. Denn du liebst uns so sehr. Jesus macht frei.
EFG Miltenberg. Kirche ist Bewegung.